Ja, liebe Geschwister, wir dürfen unserem Herrn dankbar sein, dass wir noch unverboten und ohne Repression das Wort hören und noch reden dürfen. Wir wissen nicht mehr lange, wie wir dieses Recht noch haben, dieses Privileg, das es in anderen Teilen der Welt nicht gibt, nicht in dieser Form. Und so grüße ich euch herzlich. Guten Morgen zusammen. Ja, wir sind an der Waffenrüstung und es hat mich gefreut, dass der Willi auch aus meiner Berufspraxis gesprochen hat, nämlich der Elektrik. Und das ist eine gefährliche Sache, weil man, so wie man den Strom nicht sieht, ja, die Elektrizität, so sieht man auch die Geister nicht, die gegen uns kämpfen, ja. Und deshalb brauchen wir adäquate Werkzeuge. Ja, wir können nicht mit dem Küchenmesser antanzen oder mit einer Fruchtpresse oder sonst irgendwas, um hier einen Kampf zu führen. Und wir haben auch gelernt, dass es nicht darum geht, dass wir angreifen, ja, sondern alle diese Waffen, die uns der Herr zur Verfügung gestellt hat, das sind lauter Verteidigungswaffen. Ja. Höchstens das Gebet, ja. Ist etwas, was in beide Richtungen wirkt. Ja, weil wir hatten ja gestern gesagt, wenn ich bete, wenn ich segne, dann geht Kraft von mir aus. Ja, aber es ist natürlich immer der Herr, der dann wirkt, der den Segen wirksam werden lässt. Und es braucht ja auch Zeit, bis jemand sich verändert durch Wirkung des Segens oder Geistes. Ich will die Punkte noch einmal nennen. Es geht in Vers 14 in Epheser 6 um die Lenden, die mit der Wahrheit oder auch Nüchternheit umgürtet sein müssen. Zweitens um den Brustharnisch der Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit in Christo Jesu. Und drittens beschut mit dem Bereitsein oder der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Bereit sein, hatten wir gesagt, das Evangelium ist zu jeder Zeit ohne Verzögerung bereit, wirksam zu werden. Das ist ausgedrückt mit Bereitsein des Evangeliums. Nun kommen wir heute zu Vers 16, den vierten Punkt, Langschild des Glaubens. Fünftens, Helm der Rettung oder Errettung. Sechstens, Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. Und dann zum Gebet, und zwar zum anhaltenden Gebet, zum Flehen und zum Wachen darin. Was uns ins Auge fällt, ist, dass bis auf das Gebet, das alles Stücke sind, die uns der Herr gegeben hat. Und es sind bis auf das Wort Gottes Positionen der Sicherheit, die sein Sohn auf Golgatha für uns erstritten hat. Ja, das ist die Gerechtigkeit, ja, das Evangelium, der Glaube, das sind alles Dinge, die der Herr für uns erstritten hat. Wir kommen jetzt heute zu Vers 16, den Langschild des Glaubens. Indem ihr über alles hinaus ergriffen habt den Langschild des Glaubens, mit welchem ihr auszulöschen vermöget alle brennenden Pfeile des Feindes. Hier ist nach dem römischen Militärvorbild der den ganzen Mann deckende Langschild eines Legionärs gemeint. Und zwar deckte dieser Schild alle übrigen Rüstungsteile zusätzlich ab. Also sowohl den Helm, der ging praktisch über den Helm raus und ging runter bis an die Füße. Das war praktisch wie eine Wand. Und er bildet deshalb einen Doppelschutz. Ja, also der Langschild des Glaubens, der schützt alle übrigen Rüstungsteile zusätzlich. Und da sehen wir, dass der Glaube eben dadurch eine Sonderstellung hat. Angriffe der Finsternis sind offensichtlich Brandpfeilen gleich, die nicht nur lokal verwunden, sondern größere Bereiche unseres Seins schädigen wollen. Ja? Messer, das geht an einer Stelle rein. Aber der Brandpfeil, der sticht auch an einer Stelle zu. Aber dann kommt noch Feuer dazu, das noch drumherum alles Mögliche an Schaden anrichtet. Und diese Brandpfeile, die sollen Verletzungen oder Wurzeln der Bitterkeit in unseren Seelen hinterlassen. Ja? Uns lähmen auf dem Weg, unfruchtbar machen zum Zeugnis. Der Glaube, den Paulus hier anspricht, ist der von Gott gegebene Glaube Christi Jesu. In Epheser 2, Vers 8 und 9, das Wort hatten wir dieser Tage schon mehrfach gehört, denn durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens, und der ist nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Und in Galater 2, Vers 20 kommt jetzt der Glaube Jesu Christi heraus. Ich bin zusammen mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch, und da ist es besser, wenn wir Fleischleib sagen, was wir jetzt also in unserer fleischernen Leiblichkeit noch leben, lebe ich durch Glauben, durch den des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Der Glaube Jesu Christi ist der Glaube, in dem er, der Sohn, die Herrlichkeit des Vaters verließ, um diesen Kosmos loszukaufen und zu erretten. Wir finden das sehr schön ausgedrückt in Hebräer 12, Vers 2. Dort heißt es, wegschauend von allem anderen, da steht von allem anderen, auf Jesum hin, den Anfänger oder Urheber oder Anführer, einer, der in einer Sache den ersten Schritt tut und anderen vorangeht. All das steckt in dieser Begrifflichkeit drinne. Also den Anfänger und den Vollender, den zum Vollmaßbringer des Glaubens, welcher der Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Er ging im Vertrauen auf das angepeilte Ziel, nämlich dass Gott einmal alles und in allem sein wird. Auf dieses Ziel hinschauend ging er in den Kosmos und dann wieder zurück zum Vater. Und das dazwischenliegende Leiden nahm er in Kauf. Sein Glaube also rettet uns und bringt uns und den ganzen Kosmos ans Ziel. Und darum vergleicht Paulus diesen Glauben mit dem alles deckenden Langschild. Ja? Hinter diesem Langschild steht der gerüstete Soldat zusätzlich durch den Glauben Christi Jesu geschützt. Der Glaube Jesu Christi kommt bei Paulus nur bei Paulus vor und dort an 8 Stellen. Ich nenne die jetzt einmal, wer will, kann sich die aufschreiben oder dann, wenn man die CD abhört, das nochmal nachlesen. Das kommt vor in Römer 3, Vers 22 und 26. In Galater 3, Vers 16, zweimal in einem Vers. Dann Galater 3, Vers 20, den Vers, den wir eben gelesen haben. Und dann in Galater 3, 22. Schließlich noch in Philipper 3, Vers 9 und in Epheser 3, Vers 12. Es ist genau der Glaube, welcher uns allein gerecht vor Gott macht. Nichts anderes. In Galater 2, Vers 16, auch eine dieser Stellen, bringt Paulus das in einem Vers zum Ausdruck, wo zweimal der Begriff Glaube Jesu Christi in einem Vers vorkommt. Ich lese, aber wissend, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben Jesu Christi. Auch wir haben an Jesum Christum geglaubt, auf dass wir aus dem Glauben Christi Jesu gerechtfertigt würden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt werden wird. Also weder Israel noch sonst jemand. Ja? Genau dieser Glaube wirkt also vom Bild des Langschilds her zusammen mit jedem anderen Teil der Ganzrüstung Gottes und bildet so einen doppelten Schutz. Das heißt, wenn unser Glaube angefochten wird, ja, dann kann ich mich darauf zurückziehen und sagen, der Glaube meines in mir wohnenden Herrn Jesus Christus, der rechtfertigt mich vor Gott und er bringt mich auch ans Ziel. Vers 17 nun, der Helm der Errettung. Jetzt ist Paulus bei der Kopfbedeckung angekommen. An der Stelle noch einmal die Erinnerung an Jesaja 59, die wir schon beim Panzer der Gerechtigkeit gelesen haben, denn dort kommt der Helm auch vor. Und ich lese die Stelle nochmal, und er sah, dass kein Mann da war, und er staunte, dass kein Fürbittender oder Vermittler vorhanden war. Da half ihm sein Arm, und seine Gerechtigkeit, sie unterstützte ihn. Und er zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm der Errettung auf sein Haupt. Und er zog Rachegewänder an als Kleidung und hüllte sich in Eifer wie einen Mantel. Rettung, Rechtfertigung und Glaube, die gehören direkt zusammen. Die Verbindung Gerechtigkeit und Glauben haben wir eben in Galater 3, Vers 16 gesehen. Paulus meint in Vers 17 die Rettung der Heiligen vom geistlichen Tod zunächst einmal. Ja? Also für uns bewusst den Zeitpunkt der Neuzeugung. Obwohl natürlich dieser Zeitpunkt der Errettung bereits vor rund 2000 Jahren rechtlich gesehen durch das Sterben Jesu erfolgte. Denn Paulus sagt uns ja in 2. Korinther 5, Vers 14, die Liebe des Christus drängt uns, indem wir also geurteilt haben, dass wenn einer gestorben ist, alle gestorben sind. Das ist der Punkt, der hier angesprochen ist. Von der Rettung oder dem Heil durch das Evangelium spricht Römer 1, Vers 16. Er sagt dort, der Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung oder zum Heil jedem Glaubenden, dem Juden zuerst und auch dem Griechen. Der Grieche steht hier als Beispiel für irgendeinen aus den Nationen, also den Nicht-Israeliten. Und das Evangelium Gottes beschreibt, wer wen durch welches Mittel rettet und das Ziel dieser Rettung. Ja, das ist praktisch der Inhalt des Evangeliums in einem ganz kurzen Satz. Noch einmal, das Evangelium beschreibt, wer wen durch welches Mittel rettet und das Ziel dieser Rettung. Und die Rettung ist an den Sohn Gottes gebunden. So bezeugt es Petrus etwa vor dem Hohen Rat nach Apostelgeschichte 4, Vers 10 bis 12. Dort heißt es, und so sei euch, ihr, die Pharisäer, die ihr alle hier rumsitzt und die hohen Priestern, euch allen und dem ganzen Volke Israel kund, dass in dem Namen Jesu Christi des Nazaräers, welchen ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus Toten, dass durch ihn dieser gesund vor euch steht. Da ging es ja um die Heilung des Lahmen vor der schönen Pforte des Tempels. Dieser, der Sohn, ist der Stein, der von euch den Bauleuten für nichts geachtet, der zum Haupt der Ecke geworden ist. Und es ist in keinem anderen Rettung, in keinem anderen, Denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist. Ja, wir sehen, dass der Petrus auch hier das Evangelium bereits in diesem Satz auf alle Menschen ausdehnt. Ja, obwohl im Grunde zunächst einmal die Erlösungstat Israels, Jesu Christi auf Israel begrenzt war. Und er sagt weiter, also, denn es ist, denn auch ist kein anderer Name unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen. Es gibt nichts anderes, ja. Und hier sehen wir, dass natürlich das ganze Volk Israel zunächst einmal gemeint ist. Und er spricht das ja auch an nach Vers 10. Petrus bezeugt in Vers 12 die Ausschließlichkeit der Rettung von Menschen durch Jesus Christus, den ans Holz gelieferten, gestorbenen und auferstandenen. Kein anderer Heilsweg ist möglich. Natürlich gibt es unendlich viele Wege und das sind alle zunächst einmal Unheils- und Umwege, um schließlich doch zu erkennen, es ist nur ein Weg. Ja? Zu Gott, dem Vater, nämlich Jesus Christus. Paulus bezeigt uns in Römer 5, Vers 10, wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, wie viel mehr werden wir, da wir versöhnt sind, in seinem Leben gerettet werden? Wir sind versöhnt durch seinen Tod, also gerettet, und in seinem Leben werden wir gerettet. Später in Römer 6 entfaltet es Paulus noch weiter ins Detail, was diese Rettung denn alles bedeutet. Und dort sehen wir deutlich, warum er in Epheser 6, Vers 17 vom Helm der Rettung spricht. In Römer 6, Vers 4 bis 8 will ich aus dem Zusammenhang lesen. So sind wir nun zusammen mit ihm begraben worden durch die Taufe hinein in den Tod. Auf das, gleich wie Christus aus Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir zusammen mit ihm verbunden sind in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in der seiner Auferstehung sein, indem wir erkennen, dass unser alter Mensch zusammen mit ihm gekreuzigt worden ist, auf dass der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr Sklaven sind. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen oder freigelassen von der Sünde. Wenn wir aber zusammen mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch zusammen mit ihm leben werden, und zwar in dem Geistleib, der uns verheißen ist, dass wir den bekommen. Etwa 1. Korinther 15 oder Philipper 3, Vers 21. Ich will jetzt diese Aussagen einmal in 7 Punkten zusammenfassen und noch einmal hintereinander aufzählen. Erstens, Vers 4. Die Heiligen wurden zusammen mit Christus begraben. Ja? Vers 4, zweitens, der Vorgang Taufe hinein in den Tod war sein Sterben. Nach Lukas 12, Vers 50, nicht eine Taufe, die innerhalb unserer Lebensspanne an uns vollzogen wird. Ja? Das war sein Tod. Ja. Sein Sterben. Drittens, Vers 4, Christus wurde auferweckt durch die Herrlichkeit des Vaters, denn diese war in seiner reinen Seele, als er in den Hades ging. Der Hades oder Scheol ist ja der Aufbewahrungsort aller gestorbenen Seelen. Ja? Und dort ging er hin.
Außer heute.
Ja, natürlich. Damals.
Ja.
Ja, na, heute ist es anders. Natürlich. Klar, aber ich muss ja jetzt von dem Zeitpunkt reden, als der Herr Jesus da hinging. Da war das so. Ja? Christus wurde also auferweckt durch die Herrlichkeit des Vaters, denn diese Herrlichkeit, die war in seiner Seele. Wenn seine Seele nicht rein gewesen wäre, wäre er aus dem Hades nicht mehr herausgekommen. Ja? Wir sehen das, dass der Tod ihn nicht halten konnte. Nach Apostelgeschichte 2, Vers 24, wo das Petrus in seiner Pfingstrede bezeugt. Der Tod konnte ihn nicht halten. Warum? Weil er rein war. Ja? Durch die Herrlichkeit löste er auch die Wehen des Todes auf. Die Sünde des Kosmos, die trug er in seinem Leib, nicht in seiner Seele. Ja? Das lesen wir von Petrus wunderschön beschrieben in 1. Petrus 2, Vers 24. Da heißt es, welcher selbst unsere Sünden in seinem Leib auf das Holz getragen hat. Deshalb musste ja auch der Leib sterben. Auf dass wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Wunden ihr heil oder gerettet worden seid. Ja, so sind die Zusammenhänge des Sterbens des Herrn Jesus. Viertens, deshalb, aus diesem Grund können wir seine Heiligen auch jetzt mit auferweckt in der Neuheit des Lebens unser Leben leben, so wie er vor seinem Sterben auf der Erde lebte. Denn seine Seele war rein, die Sünde, haben wir eben bei Petrus gelesen, war in seinem Leib. Er wurde versucht in allem wie wir, aber er hat nie nachgegeben. Das heißt, seine Seele wurde nie befleckt. Sie sündigte nie, denn die Seele ist es, ja, die im Menschen sündigt. Ja. Das können wir jetzt nicht verbreitern, aber das sind die wichtigen Zusammenhänge, die wir verstehen müssen. Er trug zwar die Sünde in seinem Fleisch umher, er hat sie aber immer überwunden. Und das ist das, was wir jetzt auch lernen können. Ja, wir können die Sünde nicht wegschaffen, aber überwinden lernen. Ja, dass sie nicht zur Auswirkung kommt. Ich muss also als Choleriker nicht immer mehr an die Decke springen, wenn jemand mich angreift. Ja, in meinem alten Wesen habe ich das meistens getan, allermeist. Da springe ich an die Decke, wenn ich angegriffen werde. Und wenn ich jetzt Choleriker bin, das bin ich zum Glück nicht ganz, aber es sind auch cholerische Elemente in mir drinnen, müsste mal meine Frau fragen. dann habe ich so viel Zeit, dass ich sagen kann, Moment mal, du musst nicht an die Decke springen, du kannst ganz normal unter Menschen reden. Und es wirkt viel besser. Fünftens, da wir zusammen mit ihm verbunden sind in seinem Tod, so werden wir das auch in der Auferstehung sein. Ja? Auferweckt sind wir bereits, ja, aber noch nicht auferstanden in dem Sinne des Herrn, eben, dass wir keinen neuen Leib noch haben. Da ist praktisch sozusagen eine zeitliche Lücke dazwischen. Beim Herrn war das innerhalb von 3 Tagen abgewickelt, ja, was wir gerade gelesen haben. Hier haben wir die Wirkung des Helms bei Angriffen durch die Sünde in uns oder wenn jemand unsere Rettung oder Rechtfertigung in Frage stellt, dann können wir das hier Gesagte bezeugen und uns damit verteidigen. Nämlich, was wir eben in Römer 6 gelesen haben. Denn das bedeutet, Nummer 6, Vers 6 und 7, unser alter Mensch ist zusammen mit Christus gekreuzigt, damit sind wir der Sünde gestorben und müssen nicht mehr zwangsweise sündigen. Wer gestorben ist, ist freigesprochen oder freigelassen von der Sünde. Es ist nämlich kein Verdammungsurteil mehr da für die in Christo Jesu. Römer 8, Vers 1. Das heißt praktisch, wir können und sollen der Sünde widerstehen. Tun wir es nicht, dann fallen wir. Und genau dann, wenn wir es merken, beugen wir uns, ja, und bekennen das vor dem Vater. Gegenüber einer Anklage aus der Finsternis gebrauchen wir den Helm der Errettung und dürfen sagen, ja, ich bin jetzt zwar gefallen, aber als ein solcher, der in Christo der Sünde gestorben ist. Und daher ist kein Verdammungsurteil mehr von Seiten Gottes gegen mich vorhanden.
Ja? Auch von Seiten der Finsternis her.
Und auch von Seiten der Finsternis her nicht. Ja, natürlich. Und das alleine zählt ja. Ja? Ich kann jetzt nicht sagen, naja, ich habe aber doch Buße getan. Das ist nicht die Verteidigung, sondern die Verteidigung ist, der Herr hat mich erkauft, hat für die Sünde, die ich gerade begangen habe, bezahlt und deshalb gibt es kein Verdammungsurteil mehr. Ja? Siebtens, Vers 8, und das knüpft noch einmal in Vers 5 an. Zusammen mit Christus gestorben sein bedeutet, dass wir einst auch zusammen mit ihm leben werden, verwandelt in die Gleichförmigkeit seines Leibes der Herrlichkeit. So wie das Philipper 3,21 bezeugt und Römer 8,29 und auch 2. Korinther 3,17 und 18. Mit diesen Schriftzeugnissen, ja, mit diesem Werk Jesu als Helm des Hauptes können wir uns gegen alle Angriffe von der Finsternis wehren. Und auch unseren Geschwistern, wenn sie da ins Wanken geraten, ja, einen Mut zusprechen. Ja, dass wir denen helfen, diese Waffenrüstung an der Stelle anzuwenden. Wenn wir einmal gefallen sind, dann dürfen wir wieder aufstehen und weitergehen, ja, und nicht ständig um dieses Elend im Kreis laufen, ja, sondern weitergehen. Vers 17, Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Helm der Rettung und Schwert des Geistes, das Wort Gottes, hat Paulus durch ein Und verbunden. Dass sie wirklich zusammengehören, haben wir bei der Betrachtung eben ermessen können. Wir können da immer wieder auf mehrere Stellen zurückgreifen. Der Begriff Schwert meint hier das Kurzschwert, einen zweischneidigen Dolch oder auch ein großes Messer, das steckt in dem griechischen Begriff. Und damit ist dieses Schwert eher eine Nahkampfwaffe, ja, die zur Verteidigung verwendet wird. Ja. Mit dem langen Schwert, da wurde Angriff gefahren, ja, und mit dem kurzen Schwert wurde verteidigt. Und Paulus fügt noch hinzu, Schwert des Geistes. Und da sehen wir, es ist auch ein geistliches Mittel, nämlich das Wort Gottes. Und damit ist die ganze Schrift eine Verteidigungseinrichtung, eine Burg Gottes für mich, für jeden einzelnen Glaubenden.
Und greift hinein in eine Dimension, die wir nicht sehen können.
Genau, ja. Und weil die Angriffe eben aus einer unsichtbaren Position kommen, müssen wir mit adäquaten Waffen, ja, mit dem isolierten Schraubenzieher, ja, verteidigen. Ja. Und wir können keine Philosophien oder sonstige Selbsterlösungskonzepte verwenden, um uns zu verteidigen, sondern wir müssen immer auf das Wort zurückgreifen, auf das, was uns gegeben ist. Das gilt schon allein für den Namen Gottes. Und ich habe mich sehr gefreut über den Dienst von unserem Ruben, ja, über die Namen Gottes. Da gibt es einen schönen Vers. Ich meine, er hätte ihn sogar zitiert in Sprüche 18, Vers 10. Der Name Jahwes ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Ja, bereits der Name, ganz kostbar. Der Name Jahwes ist ein starker Turm, der Gerechte läuft dahin und er ist in Sicherheit. Sagt Salomo, leider hat er das nicht voll genutzt. Sonst wäre er nicht abgeirrt und sein Herz wäre ungeteilt mit Jahwe, seinem Gott, geblieben, so wie das seines Vaters David. Allerdings hat das Wort auch wirkliche Zerstörungskraft, wie wir es kennen aus der Stelle, Jeremia 23, 29. Das kennt ihr auch. Ist mein Wort nicht also wie Feuer, spricht Jahwe, und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt?
Ist es nicht auch gleich im Text aus 210,
ja,
dass es Festungen niederreißt?
Festungen niederreißt, genau, das hatten wir auch schon gelesen.
Müssen wir gucken. Ich will das mal umschreiben. Was ist das? Festungen.
Festungen in dem Sinne, die der Paulus dort nennt, das sind Gedankengebäude aus dem kosmischen Raum. Ja, also irgendwelche Selbstheilungsphilosophien oder ja, Strategien, die einfach auf menschlichen Überlegungen basieren. Ja, oder dass ich mir anfange, irgendwas einzureden, von dem ich meine, ja, es ist eigentlich nicht ganz koscher, wenn ich so denke. Und jetzt drehe ich die Worte und die Situation so lang in meinem Herzen rum, bis ich selber davon überzeugt bin, dass was nicht gut ist, eben doch, dass ich es doch machen kann, ja, oder sagen kann. Und dann ist es auch eine Festung. Ja, ich habe ja lange rumgebastelt an dem Ding, habe so lange hingedreht, bin vielleicht zu 20 Leuten gelaufen und habe dann aus Mehrheiten beschlossen, das mache ich jetzt doch, obwohl ich weiß, dass es nicht koscher ist. Ja, und dann ist es auch eine Festung. Und deshalb im Hebräerbrief heißt es ja, Gottes Wort ist lebendig und kräftig, wie ein zweischneidiges Schwert, das Seele und Geist trennt. Ja? Und da haben wir wieder das Problem unserer Seele. Meistens hilft uns die Seele an der Stelle nicht. Und die müssen wir dann einfach ins zweite Glied zurück verweisen, ja? Buchstäblich verweisen. So wie wir das etwa in Psalm 42 und 43 finden. Das können wir jetzt nicht lesen. Also, Schwert des Geistes. Nirgendwo im Evangelium Gottes ist uns jedoch gesagt, dass wir losziehen sollen, um alle möglichen kosmischen Gedankengebäude mit Hilfe des Wortes Gottes einzureißen. Ja? Also solange ich in guter Verfassung bin, jetzt gucke ich, dass ich alle Philosophien der Welt praktisch für nichtig erkläre, ja? Durch Wort Gottes. Das ist nicht unsere Aufgabe. Nirgends steht auch darum, irgendwas in der Schrift, dass wir weltliche Regierungen und Rechtssysteme von Staaten mit dem Worte Gottes durchdringen sollen oder sie daran binden sollen. Wenn in staatlichen Gesetzen und Ordnungen Gottes Wort Eingang findet, können wir und sollen wir dankbar sein und uns darüber freuen. Aber verlangen können wir das nicht. Und wir können auch nicht von einem unerretteten, nicht vom Geiste Gottes besetzten Menschen verlangen, dass er sich nach Gottes Ordnungen verhält, denn ihm fehlen ja die wesentlichen Voraussetzungen dazu. Ja. Das heißt, wir müssen an der Stelle barmherzig sein. Deshalb sind zum Beispiel alle Versuche, die Bergpredigt in weltlichen Systemen unterzubringen, kläglich gescheitert. Ein wichtiges Beispiel in unserer allerletzten Geschichte ist der Erste und der Zweite Weltkrieg. Denn es waren lauter christliche Nationen, die sich da die Köpfe eingeschlagen haben. Ja? Weil die Bergpredigt nämlich erst dann funktioniert, wenn die Grundvoraussetzung dafür da ist, nämlich der Messias auf der Erde gegenwärtig. Erst dann kann diese Ordnung umgesetzt werden. Wenn man es vorher macht, dann scheitert es. Und noch weniger können wir das Evangelium des glückseligen Gottes, das er durch Paulus kundgemacht hat, außerhalb der Versammlung Gottes installieren wollen. Das funktioniert überhaupt nicht. Da haben wir ja doch genügend Probleme damit, oder?
Ja.
Wie viel weniger können wir da andere Leute damit bearbeiten? Auch jetzt möchte ich an der Stelle ein kostbares Bild zur Anschauung für unser tägliches praktisches Leben vorlesen. Es ist schön, ja, und es ist ganz im Sinne von 1. Korinther 10. Wir werden das gleich merken. Und zwar will ich aus der Zeit Nehemias etwas lesen, als Jerusalem und die Mauer und der Tempel nach der 70-jährigen Gefangenschaft wieder aufgebaut wurde. Damals gab es nämlich sehr viele Widersacher. Die wollten mit aller Gewalt verhindern, dass Jerusalem und der Tempel Gottes wieder gebaut wird. Wir werden, wenn ich die Verse vorlese, sehr schnell an unseren Text in Epheser 6 erinnert werden. Nehemia 4, 15 bis 21. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es kund geworden war, dass Gott ihren Rat vereitelt hatte, da kehrten wir alle zur Mauer zurück, jeder an sein Werk. Und es geschah von dem Tag an, dass die Hälfte meiner Diener an dem Werke arbeitete, während die anderen Hälfte die Lanzen und die Schilde, die Bogen und die Panzer hielt. Und die Obersten waren hinter dem ganzen Hause Juda, welches an der Mauer baute. Und die Lastträger luden auf, mit der einen Hand am Werk arbeitend, während die andere die Waffe hielt. Ja, ist das nicht ein wunderschönes Beispiel für unser tägliches Leben? Wir gehen also immer mit der Waffenrüstung angetan an das äußere Werk. Ja, genauso wie es hier steht. Und die Bauenden, Vers 18, hatten ein jeder sein Schwert um seine Lenden gegürtet und bauten. Und der in die Posaune stieß, war neben mir, und ich sprach zu den Edlen und zu den Vorstehern und zu den übrigen Volk: Das Werk ist groß und weitläufig, und wir sind auf der Mauer zerstreut, einer von dem anderen entfernt. An dem Ort, wo ihr den Schall der Posaunen hören werdet, dahin versammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns streiten. Ja? Unser Gott wird für uns streiten. So arbeiteten wir an dem Werk, und die Hälfte von ihnen hielt die Lanzen vom Aufgang der Morgenröte an, bis die Sterne hervortraten. Ja. Ein wunderschönes Bild, und es passt sehr schön zu dem Satz: Habt angezogen die Ganzrüstung Gottes, damit ihr zu bestehen vermöget wider die Listen des Teufels. Hier ist von der täglichen Aufbauarbeit Jerusalems die Rede. Und wir nehmen es als Bild für die Zeit der Zubereitung der Versammlung. Und im Vers 18 steht da: Und die Bauenden hatten ein jeder sein Schwert um seine Lenden gegürtet, und sie bauten. Dieses Schwert des Geistes ist das ganze Wort Gottes. Und das haben wir zu unserer Verteidigung. Aber natürlich nur dann, wenn es auch in unserem Herzen gegenwärtig ist. Das heißt, ich muss das Wort auch verinnerlichen. Ich muss mich mit ihm auseinandersetzen und mich damit beschäftigen. Die Ausrichtung am geoffenbarten Wort Gottes hat schon lange vor der Erdenzeit Jesu und dem Leben der Apostel die Heiligen geführt, getragen und bewahrt. Nehmen wir einmal aus der unüberschaubaren Fülle wenige Zeugnisse zur Anschauung und Ermutigung für unseren Weg. So lesen wir von Josef in Psalm 105: Bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf, das Wort Jahwes läuterte ihn oder bereitete ihn zu. Das heißt, Josef musste nebst seinen Träumen irgendwie Gottes Worte empfangen haben, die ihn geprägt haben und aufgrund derer er so leben konnte, wie er gelebt hat in der Gefangenschaft oder als Sklave bei Potiphar. Der Psalmbeter von des 119. Psalms sagt unter anderem in Vers 9, wodurch wird ein Jüngling, das haben wir ja auch, junge Menschen hier unter uns, ja, natürlich wir Alten auch, wird ein Jüngling seinen Pfad in Reinheit wandeln, indem er sich bewahrt oder auf der Hut ist nach deinem Wort. Psalm 119, Vers 11. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt. Wozu? Auf dass ich nicht wieder dich sündige. Wir sehen richtig die Waffe, ja, die das Wort hier darstellt. Psalm 119, Vers 129 und 130. Wunderbar sind deine Zeugnisse, darum bewahrt sie meine Seele. Das heißt, das Wort Gottes muss vom Geiste in die Seele dringen, ja, damit die Seele am Wort Gottes orientiert wird und nicht mehr an den sichtbaren Dingen. Die Eröffnung oder der Eingang deines Wortes erleuchtet, gibt Einsicht den Einfältigen. Und das Wort des ersten Bundes bewahrte die, welche darauf achteten, vor dem Ort, in dem sich der reiche Mann in Lukas 19 befand, direkt nach seinem Sterben. Ich lese in Lukas 16 die Verse 27 bis 31. Da gab es ja die Diskussion mit dem reichen Mann und dem Abraham. Er aber sprach, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn, den Lazarus, nämlich in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, damit er ihnen ernstlich Zeugnis gebe oder sie beschwöre oder dringend verwarne, auf dass sie nicht kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten. Mögen sie dieselben hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Und den Beweis haben wir ja, sonst müsste ja längst die Welt komplett bekehrt sein, denn es ist ja einer aus den Toten auferstanden. Und was hat es gebracht? Ja, menschlich gesprochen fast nichts. Fast nichts. Und diese Verse zeigen mir jetzt ganz klar, dass der Herr Jesus hier nicht irgendeine Parabel erzählte, sondern es uns hier einen Blick, und der ist ganz einzigartig in der Schrift, in die Verhältnisse von Sheol und Hades gibt, wenigstens bis nach seiner Auferstehung. Da hat sich Wesentliches geändert. Aber das wollen wir jetzt nicht betrachten. In Psalm 17, Vers 4 sagt zum Beispiel der Psalmbeter, was das Tun des Menschen anlangt, so habe ich mich durch das Wort deiner Lippen bewahrt vor den Wegen des Gewalttätigen. Ja? Das war also immer schon möglich. Das Wort ist besondere Verteidigung, was Gottes Verheißungen anbelangt, von denen ja insgesamt gesehen erst ein Teil erfüllt ist. Und gegen diese Verheißung wird ja auch viel Sturm gelaufen. Ja? Und deshalb dürfen wir uns mit dem Wort verteidigen. Entschuldigung. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, die Verse 18 bis 20. Anhaltendes Gebet, Flehen und Fürbitte. Mit unausgesetztem Beten und Flehen sowie der Fürbitte und dem Wachen darin haben wir eine weitere wirksame Waffe gegen die Wirkungen der Angriffe aus der Finsternis. Und es gibt, wie gesagt, schon keinen irdischen Vergleich aus der Waffensammlung oder sonstigen irdischen Gegenständen, denn das Gebet ist ein rein geistlicher Vorgang. Paulus fordert die Versammlung hier eindringlich zum Gebet auf. Und er verwendet fast alle sprachlichen Register gleichzeitig, um hervorzuheben, wie dringlich und wie wichtig es ist. Und so bekommen wir den Eindruck, das ist wohl unsere Waffe mit der Top-Priorität, ja, mit der obersten Priorität für dich und mich. Zwei Zielgruppen nennt er. Wir lesen Vers 18 bis 20 noch einmal. Zu aller Zeit betend mit allem Gebet und Flehen im Geist. Ja, da auch da sieht man, Beten hängt direkt mit dem Geist zusammen. Und eben hierzu wachend, in allem Anhalten und Flehen. Erstens für alle Heiligen. Und zweitens für mich. Und jetzt hat er zwei konkrete Bitten für sich und seine Mitarbeiter. A, auf dass mir Rede verliehen werde im Auftun meines Mundes, um mit Freimütigkeit kundzutun das Geheimnis des Evangeliums, für welches ich ein Gesandter bin in einer Kette. B, damit ich in demselben freimütig rede, wie ich reden soll. Und dazu gibt es eine direkte Parallelstelle in Kolosser 4, wo Paulus uns eine ähnliche Anweisung gibt. Kolosser 4, 2 bis 4. Beharret im Gebet und wachet A, in demselben mit Danksagung und B, betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue. C, um das Geheimnis des Christus zu reden, um des Willen ich auch gebunden bin, auf dass ich es offenbare, wie ich reden soll. Und in Kolosser 2, Vers 1 wird sehr deutlich, welche Art von was das Gebet eigentlich letzten Endes ist, nämlich ein großer Kampf. Kolosser 2, Vers 1. Denn ich will, dass ihr wisset, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und so viele mein Angesicht im Fleische nicht gesehen haben. Eine, und das ist der Todeskampf, also das, was beim Menschen eintritt, kurz bevor sein Atem stehen bleibt. Ja? Eine Agonie. Und ein solcher ist offensichtlich ständig notwendig. Was jetzt nun nicht heißt, dass wir ständig Nächte durchbeten müssten, ja, sondern dass wir einfach durch den Tag in einer Gebetshaltung wandern. Ja. Ich habe oft zum Beispiel während der Arbeit oder bei Besprechungen, wo es heiß herging in der Firma, bin ich da gesessen und habe gebetet. Manchmal musste ich aufs WC raus, weil man kann ja nicht am Schreibtisch hinstehen und ja, und den Kopf nicken und beten. Das kann man zwar im Verborgenen auch, aber wenn man das richtig intensiv machen will, muss man den Ort wechseln. Ja? Und das habe ich oft gemacht und das hat auch Wirkung gehabt. Die Formulierung beharret und wachet in demselben zeigt an, wie wichtig für mich und dich es ist, und ferner, dass wir auch dazu neigen, das aus den Augen zu verlieren. Ja, wenn der Paulus hier alle sprachlichen Mittel benötigt, ja, um darauf aufmerksam zu machen, dann steckt da drin das Problem, dass ich im durch die Tücken, ja, und durch die Bedrängnisse des Alltags, ja, das Beten vielleicht sogar zuerst mal vergesse. Ja? Und deshalb ruft Paulus mich dazu auf. Paulus ruft mehrfach zur Danksagung auf und das unterstreicht die hohe Priorität. Und ich mache da gerne einen Vergleich. Jedes Gebet muss sozusagen in einer ganz bestimmten Form dargebracht werden. Die Form ist allerdings sehr einfach, nämlich indem wir beten mit Danksagung. Das ist wie eine Suppe, die kann ich nicht ohne Schüssel servieren. Ja, sonst müssten wir alle auf dem Boden liegen und die ablecken, sondern die Suppe muss ich in der Schüssel servieren. Und so serviere ich sozusagen meinem Gott das Gebet in der Danksagung. Ja, also ich sage Dank und hülle damit mein Flehen und mein Bitten ein. Ja, so ist es zu verstehen, dass er sagt, wachet in demselben im Gebet mit zusammen mit Danksagung. Ja?
Dank sagen, das ist doch eine Art der Akustik.
Ja. Natürlich kann ich nicht immer laut Dank sagen, ja. Also Dank sagen mache ich natürlich laut zu Hause, wenn ich unter Geschwistern bin, in Gebetsgemeinschaften, dann sage ich den Dank.
Er hat da nicht gesagt, denke Dank.
Richtig, ja. Ja,
ja, schon groß, kann man machen überall.
Ja. Ja. Können wir überall machen, laut Dank sagen. Und das ist auch ganz wichtig, weil Gott möchte, dass unser Herz gegenüber denen, die uns beobachten, offenbar wird. Und wo sind die Kämpfer gegen uns? Die sind in der unsichtbaren Welt. Also muss ich bestimmte Dinge sagen.
Also ja. Gedanken in Schallwellen.
Ja, genau. Und deshalb schreibt Paulus etwa in 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18, freut euch alle Zeit, betet unausgesetzt, Dank saget in allem, denn dieses ist der Wille Gottes in Christo Jesu gegen euch. Ja? Und da sehen wir, wie wichtig die Danksagung ist, denn es ist Wille Gottes, ja, für dich und mich, dass wir Dank sagen. Mir fällt gerade die Stelle in Philipper 4 ein. Dort steht es nämlich auch. Will ich kurz aufschlagen. Philipper 4, bekannt, sehr bekannt. Freut euch, Vers 4 und folgende, in dem Herrn allzeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Lasset eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen, und jetzt heißt es dort wieder, zusammen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das heißt, in dem Moment, wo ich ein Anliegen habe, dann muss ich mir bewusst werden, es gibt nirgendwo eine Situation, wo ich nicht danken kann. Ja? Und deshalb bringe ich meinem Gott immer Dank und dann bitte ich und dann flehe ich, ja, und schließe vielleicht ab mit einer Danksagung. Und dann ist das Gebet Gott wohlgefällig und ein riesiges Zeugnis, wenn es dann laut geschieht an die unsichtbare Welt. Mit Danksagung erfüllen wir auch den Willen Gottes. Ja, die Gotteskinder fragen ja gerne, ja, was ist denn der Wille Gottes? Und dann macht man sich fürchterlich viele Gedanken. Und wäre es nicht einfacher, einfach mal nach dem zu handeln, wo wir ein ganz bewusstes Schriftzeugnis haben, das und das ist der Wille Gottes. Und dann werden wir sehen, dass auch andere Dinge unseres Lebens sich ganz anders regeln lassen, was den Willen anbelangt. Denn mit Danksagung dokumentiere ich auch, ich ordne mich dir, du Gott und Vater, unter und nehme alles aus deiner Hand an. Ja? Das heißt, Danksagung ist der Ausdruck der Unterordnung unter Gottes Willen. Und das ist ja ganz entscheidend. Das war ja beim Hiob das Thema. Ja, er sagt, wie kann ich denn nur das Gute von Gott annehmen und das Böse nicht auch, muss er seiner Frau sagen. Und da heißt es, und in dieser Form sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Ja, das bedeutet, Danksagung ist eine direkte, bewusste Unterordnung unter meinen Gott und Vater. Und deshalb ist Beten auch Waffe. Ja? Durch Danksagung verschaffe ich mir auch Abstand zum Angriff. In Epheser 6, 18 und Kolosser 4, Vers 3 spricht auch Paulus die Fürbitte an. Und in die Augen fallend ist, dass er nicht um Freilassung aus dem Gefängnis oder sonstiges Irdische zu beten anfängt, sondern dass Gott uns den Absendern des Briefes, nämlich eine Tür des Wortes auftue, um das Geheimnis des Christus zu reden. Und hier wird noch einmal deutlich, Gott selber muss zum Erfassen und Verstehen dieses Geheimnisses des Christus und des Evangeliums die Tür öffnen. Sonst ist meine Rede in den Wind. Ja? Das muss ich mir bewusst sein. Und Paulus ist sich nicht so gut. Wir könnten sagen, wenn es irgendeinen gewaltigen Prediger gab, von dem es keinen wieder gab, dann war das Paulus. Und der Paulus sagt, Leute, auch wenn ich Prediger, wenn ich Apostel bin, bin ich trotzdem auf eure alle Fürbitte angewiesen. Ja? Und wenn in der Versammlung etwas schief geht, dann liegt es nicht notwendigerweise immer an dem Redenden, sondern auch an der Versammlung, ja? Wenn sie nicht zu dem Gesagten die richtige innere Herzenshaltung einnimmt und nicht erfleht, dass der da redet, so redet, wie Gott es haben möchte. Ja? Das ist ganz entscheidend. Und deshalb, wenn jemand merkt, dass irgendwas schief geht in der Versammlung, dann braucht man nicht zu Hinz und Kunz rennen und sagen, bei uns stimmt was nicht, sondern der es merkt, der soll erst einmal selber vor seinen Gott gehen und beten. Dann hört auch vieler Flurfunk in der Gemeinde von selber auf. Und wir werden Wunder erleben. Ja? Da, wo gebetet wird, bewegt sich die Stätte. Lesen wir mal in der Apostelgeschichte. Ja? Gebetet wird, dann bewegt sich was. Wenn jemand was bewegen möchte, ja, möchte ich mal vorsichtig sagen, dann bete er. Ja. Und man wird nämlich merken, in dem Moment, wo ich eine Not, ja, oder ein Problem vor den Herrn bringe, dann ändere ich mich auch selber dadurch. Ja. Dann werde ich in meiner Sicht geändert, in meiner Einstellung. Dann werde ich anders Dinge vorbringen, meinem Gott gegenüber, weil ich andere Worte, wie dem gegenüber, mit dem ich Probleme habe. Normalerweise, ja, wenigstens. Und Paulus sieht sich eben bezüglich seines Dienstes völlig von seinem Herrn abhängig. Und deshalb sagt er das auch so in deutlichen Worten. Er nimmt die Hörer der Botschaft mit in die Pflicht. Und daran sehen wir, dass die Versammlung keine Organisation aus Geistlichen, gleich Experten, gleich Produzenten, gleich Gebietern und aus Laien, Teilwissenden, Konsumenten, Untergebenen besteht, sondern aus einem Organismus des gegenseitigen Dienens. Ja? Die Gemeinde dient dem Redner, indem sie vor den Herrn geht und fleht, dass der richtig redet. Und der redet, der betet, Herr, schenke, dass ich das, was jetzt gesagt werden soll, in der richtigen Art und Weise, ja, dass die Liebe Gottes dahinter sichtbar wird, dass ich das so rüberbringe. Ja. Und dann hilft einer dem anderen. Wir können das auch aus 1. Korinther 2, Vers 1 bis 5 erkennen, etwa, wo der Paulus über seinen Dienst in Korinth schreibt. Ja, sogar die Gegenwart von seinen Mitarbeitern notwendig war und gerade in Korinth eine entscheidende Wendung in seiner Predigt bewirkte. Ich möchte das doch noch vorlesen. Ja, zwei, drei Minuten, dann sind wir am Ende mit unserer Betrachtung. Apostelgeschichte 18 will ich lesen, 1 bis 6. Das war, als er zum ersten Mal nach Korinth gekommen war. Nach diesem aber schied er von Athen und kam nach Korinth. Und als er in einen gewissen Juden fand, mit Namen Aquila aus Pontus gebürtig, das liegt am Südufer des Schwarzen Meers, der kürzlich aus Italien gekommen war, und Priscilla, seine Ehefrau, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten, ging er zu ihnen und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete. denn sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Er unterredete sich aber in der Synagoge an jedem Sabbat und überzeugte Juden und Griechen. Das heißt, er hat ihnen das Evangelium Gottes bereits verkündigt an mehreren Sabbaten. Und es hatte Wirkung. Und jetzt lesen wir interessant, als aber sowohl Silas und Timotheus aus Mazedonien herabkamen, wurde Paulus hinsichtlich des Wortes gedrängt und er bezeugte den Juden, dass Jesus der Messias sei. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut komme auf euren Kopf. Ich bin rein, von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Das heißt, die Anwesenheit dieser Brüder und deren geistliche Potenz, möchte ich jetzt mal sagen, und die Abstimmung, das Gebet mit ihnen wahrscheinlich, ja, das hat den Paulus jetzt gedrängt, eine ganz besondere Botschaft zu sagen. Das musste den Juden gesagt werden. Der Jesus ist euer Messias. Und dann gab's Feuer. Und dann gab's die Scheidung, wie später in Kapitel 19 in Ephesus wieder. Ja, und die Gemeinde wurde aus der Synagoge herausgenommen. Ja. Das ist der heilsgeschichtliche Vorgang, der in der Apostelgeschichte beschrieben steht. Ja, wenn wir sie durchlesen, dann finden wir genau diesen Vorgang global geschehen, damals zu der Zeit Paulus. Der Herr muss sein Wort, das wir predigen, beim Verkündigen lebendig machen und den Hörenden ziehen. Sonst kann es zu keiner Geburt und zu keinem Verständnis kommen. Solange wir nur rein akustisch hören, entsteht noch nicht das innere Hören, das dann zu einer Offenbarung wird. Ja? Akustisches Hören muss mit Geistwirkung zusammen das innere Hören bewirken. Und dann geschieht Geistliches. Und Gott will, dass die Versammlung genau dieses richtige, schriftgemäße Offenbarmachen seiner Geheimnisse und seines Evangeliums von ihm erfleht. Und nur so gäben auch diese Ermahnungen, die wir in Epheser 6, 18 bis 20 und Kolosser 4, 2 bis 4 haben, einen klaren Sinn. Und deshalb ist jeder in der Versammlung auch sehr wichtig, ja, den Aufbau des Leibes des Christus anbelangt. Ja. So wie er selber wächst, wächst die Versammlung. So wie er betet und fleht, unterstützt er das, was gepredigt wird. Nur noch ganz wenige Worte zum Schluss des Briefes, denn der Schwerpunkt sollte in der Betrachtung auf der Gesamtrüstung Gottes liegen. Der Schluss des Briefes zeigt, was wir ganz am Anfang feststellten, dass Paulus auf keine lokalen Verhältnisse in der Versammlung eingeht, im Epheserbrief. Seine persönlichen Gegebenheiten erwähnt er auch nicht in diesem Brief, sondern er sagt nur, Tychikus wird zu euch kommen und euch das sagen. Das heißt, er ordnet seine persönlichen Belange dem des Evangeliums völlig unter. Ja? Es geht immer zuerst um das Evangelium und dann um irgendwas anderes. Das Hauptanliegen ist ihm wohl nach Vers 22b, dass die Herzen der Briefempfänger getröstet werden. Ja? Auch wenn der Tychikus jetzt praktisch über das persönliche Ergehen des Paulus dann berichtet, geht es nicht darum, dass die Geschwister jetzt in Jammern und Weinen ausbrechen, sondern dass sie dadurch getröstet werden. Ja? Das ist ganz kostbar. Und die Grüße in Vers 23 sind auch nicht an Einzelne gerichtet, sondern ein kostbarer Segenswunsch an alle. Vers 23 und 24 ist nun ein ganz besonderer Segenswunsch. Das lese ich nochmal vor. Friede den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesu Christo. Die Gnade mit allen denen, die unseren Herrn Jesu Christum lieben, in Unverweslichkeit. Es ist ein Wunsch, den wir in dieser Form nirgends sonst in seinen Briefen finden. Ja? Da, auch da ist der Epheserbrief ein besonderer Brief. Er wünscht den Brüdern Frieden, Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und das versteht er offenbar als Zusatz zu dem, was wir in Christo bereits haben. Ja, als Zusatz. Also eine Mehrung an Frieden, an Liebe und Glauben. Ganz sicher ist ihm das ein Anliegen in seinem großen Gebetskampf für alle Heiligen. Denn da ist er uns ja ein Vorbild gewesen. Kolosser 2,1. Ne? Vers 24 ist nach dem sprachlichen Grundtext im Griechischen auch kein Wunsch, sondern eine Feststellung und Verheißung. Eigentlich müssten wir das so lesen. Die Gnade ist mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben in Unverweslichkeit. Ja? Das heißt, da spricht Lieben in Unverweslichkeit bedeutet, dass mit der Gottesliebe geliebt wird. Also nicht mit der Freundesliebe oder der Sympathie und Antipathie, ja, sondern mit der göttlichen Liebe. Ja. Nur jemand, der Gottes Liebe erfahren kann, kann auch lieben in Unverweslichkeit, ja, dass das nicht aufhört. Und so sind alle diese Wünsche an den Briefenden, wo der Paulus Gnade wünscht, ja, die Gnade sei, da darf man lesen, die Gnade ist mit euch allen. Das ist in jedem Brief so. Die Gnade ist mit euch allen jetzt, auch mit mir, Gott sei Dank. Amen. Amen. Ich will noch beten und ihr betet sicher mit in euren Herzen. Ja, Vater, hab Dank, dass du uns eine Ganzrüstung gegeben hast. Und hab Dank, dass wir nicht das geringste eines Teiles dazu beitragen müssen, denn sonst wären wir ja verloren. Sondern du hast sie gegeben und so schenke, dass wir alle diese Ganzrüstung bewusster an uns tragen, ja, dass wir ihrer bewusst werden in unserem Alltag und dass wir Gebet und Flehen mit Danksagung vorbringen für alles, was in unserem Herzen an Weh, an Nöten und an Bitten ist, auch an Wünschen. Alles dürfen wir dir bringen zusammen mit Danksagung. Und hab Dank, dass deine Gnade, dein Frieden, deine Liebe mit uns ist. Amen. Amen.